wie unsere Neurotransmitter und Glückshormone. Wir stellen uns in dieser Folge unserer Glücksgefühlssucht.
Welcome to our Urban Vibes Podcast by Urban Heroes. Dein Deep Dive in Hit, Health und Science. Mein Name ist Nathalie und in diesem Podcast erfährst du, wie du mit High Intensity oder Reformer Training und wissenschaftlich fundierten Methoden deine Fitnessziele erreichst. Effizient, gesund und nachhaltig. Wir sprechen über die neuesten Erkenntnisse, gesunde Routinen und wie du Teil der Urban Heroes Community wirst. Kurz, ehrlich und on point. Ready? Let's hit it!
Heroes, we are back. Wie schön ist das denn? Nach langer Pause widmen wir uns endlich wieder den Themen rund ums Urban Heroes Universum und natürlich auch darüber hinaus. Heute geht es um etwas, das uns alle betrifft. Die Sucht nach Glücksgefühlen, das schnelle und einfache Dopamin. Es macht Spaß, wir wollen es nicht verteufeln, aber da geht natürlich mehr. Die beliebtesten und bekanntermaßen nicht allzu gesündesten Quickfixes sind Social Media, Doomscrolling, Netflix-Bingen, Sex, Pillen. Aber das können wir besser, Heroes. Wir können es ganzheitlicher. Wir stellen uns in dieser Folge unserer Glücksgefühlssucht und verraten euch, wie wir sie uns zunutze machen. Spoiler, dabei spielt Hit natürlich auch eine große Rolle, ganz klar. Für das Thema habe ich direkt gleich zwei Gäste bei mir. Natürlich die Frau, ohne die wir heute nicht hier sitzen würden. Urban Heroes Gründerin Jo, die sich aus der eigenen Story heraus selbst seit einer Weile mit dem Thema befasst und uns den Impuls zur Episode gegeben hat. Hi Jo.
Hallo Nathalie, schön hier zu sein.
Schön, dass du da bist. Und Matthias Baum, Gesundheitswissenschaftler, Therapeut für klinische Psychoneuroimmunologie. Hierbei geht es um das Zusammenspiel von Nerven, Hormonen und Immunfunktion. Und zudem ist Matthias Heilpraktiker aus Hamburg. Hallo.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, wir freuen uns auch sehr, dass du da bist. Und einige Heroes kennen mich vielleicht noch nicht. Mein Name ist Nathalie, ich bin Moderatorin. Eigentlich wollte ich damals nur einen kleinen Bericht über die erste Class bei Urban Heroes machen. Bin irgendwie dort hängen geblieben. Von der Kundin wurde ich zum Brand Ambassador. Kurze Zeit später dann auch Resident für eine kurze Weile und jetzt mittlerweile Podcasterin. Moin! So, ihr zwei, wir machen ein kleines Warm-up. Jo und Matthias, für euch beide ist es ja nicht die erste gemeinsame Podcast-Aufzeichnung. Ihr habt schon mal zusammengearbeitet, richtig?
Das ist absolut richtig.
Richtig.
Jo durfte ich schon mal in unseren Podcast einladen. Also ich bin in einem anderen auch noch mit tätig. Und ja, das war ein sehr spannendes Gespräch, was wir hatten. Auch zum Thema Hit, wie viel Kalorien man verbrennen kann. Und auch da haben wir über den einen oder anderen Neurotransmitter gesprochen, aber nicht so ganz in der Tiefe.
Nee, das stimmt. Und es ging auch um Ernährungsergänzungsmittel und wann die sinnvoll sind. Das war der Podcast von den Health Nerds. Auf jeden Fall lohnt es sich, die Folge zu hören. Die gibt es dann in den Shownotes.
Ja, natürlich haben wir euch alles verlinkt. Wie sieht denn eure Workout-Routine aktuell aus, Matthias? Wann war das letzte Mal bei Urban Heroes für dich?
Das letzte Mal ist jetzt schon wieder ein paar Monate her. Mhm. Ich habe das schon erklärt. Obwohl ich in Hamburg bin, ist es von der Distanz manchmal ein bisschen schwierig. Wenn du mich mal nach meinem letzten Workout fragst, ist das ungefähr 3 Stunden her.
Aha, was hast denn du gemacht?
Ein HIIT-Workout.
Ja, sehr gut.
Selbstverständlich. Heute Morgen direkt gestartet und ist meine typische Routine, morgens mit einem 15- bis 30-minütigen HIIT-Workout zu starten.
Sehr fleißig.
Ja.
Jo, wie sieht's bei dir aus?
Ich habe noch mein Workout vor mir. Ich gehe heute mit dem Team zur Lunch-Class bei Urban Heroes und freue mich da schon sehr drauf. Was meine Routine betrifft, als Working Mom hat die Routine ordentlich gelitten und ich bin jetzt so, wo der Kleine anderthalb ist, gerade dabei, wieder meine Routine zu entdecken. Aber da gehört im Grunde genommen für mich Laufen dazu, draußen, gerade jetzt bei dem Wetter und natürlich Hit bei Urban Heroes.
Ja, ganz klar.
Und Cryo und Reformer auf jeden Fall.
Klingt sehr gut. Jo, du hast das Thema hier auf die Bildfläche gebracht, denn während zu Beginn des Jahres überall mit Green Juices und Co. gedetoxed wird, hast du dir eher die Frage gestellt, wie wir unser Dopaminverlangen mal unter Kontrolle bekommen können. Was hast du bei dir auch an Verhaltensweisen bemerkt, die dich nachdenklich gemacht haben?
Also in der dunklen Jahreszeit ist es ja klar, dass man natürlich noch viel weniger von außen irgendwelche Stimulanten bekommt, die einem gute Laune machen. Und ich habe das gemerkt bei mir, ich habe den Kleinen immer hingelegt abends und natürlich durch meinen sehr geschäftigen Alltag sind das immer so der Moment, wo ich warte, bis er eingeschlafen ist und dann habe ich mich immer bei uns aufs Bett gelegt und dann greift man halt zum Handy.
Klar.
Und dann habe ich mal gedacht, ach so 5 Minuten Me-Time, bevor ich wieder runtergehe. Und dann guckte ich manchmal auf die Uhr und es waren 30 Minuten, manchmal sogar eine Stunde vergangen. Ach, ja. Und es wurde zum Teil auch immer schlimmer. Und dann habe ich bemerkt, okay, das wird nicht nur, es ist nicht normal, sondern es ist fast jeden Abend so. Ich wurde antisozialer mit meinem Partner, also unkommunikativer. Ich habe dann aber auch so Sachen gemerkt, wie ich habe eine Art Sucht entwickelt dazu. Ich habe da so Serien auf Netflix, die ich liebe, aber gut getan hat es mir halt nicht. Ich wurde eigentlich so ein bisschen lustlos und lethargisch und habe ja einfach gemerkt, dass mir das nicht gut tut. Dann habe ich angefangen, mich zu hinterfragen, woran das liegt. Also warum bin ich auf der einen Seite so getriggert und kann ich aufhören? Mhm. Und auf der anderen Seite merke ich aber, dass es eigentlich in meinem Körper und meinem Wohlbefinden das Gegenteil von dem tut, was ich möchte.
Ja, und ich wette, das Thema, dieses Problem kennen viele von uns. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Erscheinung einer ganzen Generation. Ich kenne das selber viel zu gut, ne? Immer diese kurzen Dopamin-Hits für den Kopf. Aber es gibt natürlich auch viele andere Situationen, die wir sicher alle kennen. Die gehen in die Richtung Prokrastination. Wir haben viel zu tun. Es gibt eine wichtige Aufgabe, die erfordert unsere Konzentration und dauert vielleicht ein bisschen länger. Ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt eine Aufgabe, auf die wir richtig Bock haben. Stichwort Steuererklärung. Ja, und dann ist da die tolle Netflix-Serie, die einen total abholt und anfixt. Ja, oder Faulenzen, vor der Konsole zocken, statt zum Hit zu gehen. Also da gibt es ganz viele Szenarien und Konstellationen. Was geht da bei uns ab? Warum sind wir dafür so anfällig für diese schnellen, einfachen Glücksgefühle, Matthias?
Naja, ich würde damit einsteigen, was Joe gerade gesagt hat, dass man doch ein bisschen Me-Time für sich eigentlich nehmen würde. Man hat so das, jeder, du sagst es, jeder kennt es.
Ja.
Ich glaube, es ist nicht nur ein Teil unserer Generation, sondern unser Gehirn funktioniert so. Das heißt, wir haben Aufgaben, die wir eigentlich bewältigen sollten, schieben sie vor uns her und nutzen dann einen kurzen, und da ist der Neurotransmitter Dopamin ganz spannend, eine Art von Kick, was in der Konsequenz aber nicht nur die Ausschüttung von Dopamin bedeutet, sondern ein paar andere Botenstoffe, die da auch eine wichtige Rolle spielen. Und dann funktioniert unser Gehirn aus evolutionärer Perspektive schon immer so, dass wir eigentlich nach dem einen Kick den nächsten Kick suchen. Wir sind Jäger und Sammler oder Fischer und Sammler und sind darauf ausgelegt, quasi der Idee nachzugehen, wenn ich noch ein bisschen weiter suche, dann finde ich vielleicht noch was Besseres. Hier die Bären, vielleicht noch ein paar bessere Bären, ein paar reifere Bären, vielleicht noch was anderes Leckeres und ich suche mir quasi immer wieder den nächsten Schritt. Und das sind diese Aussage, ich kenne das bei mir in der Praxis auch, so ich will doch nur Me-Time für mich und man macht eigentlich genau das Gegenteil. Me-Time heißt, Regulation der Botenstoffe im Gehirn wirklich zu betreiben, Stressregulation zu betreiben und wirklich mal im Hier und Jetzt sein. Und Dopamin ist morgen und dort.
Ja.
So, und das ist das, wo wir dann eigentlich drauf hinausgehen und in der Verkettung und in dem Andauernden hat es diesen suchtartigen Charakter und Sucht eben im Sinne von, es muss mehr sein und länger sein.
Wie holt man sich dann eigentlich in dem Moment da raus, wenn ich da jetzt gerade gefangen bin, Doomscrolling und denke mir, oh, noch ein Video. Wie fängt man sich da eigentlich am besten?
Es gibt verschiedene Ideen, verschiedene Ansätze. Das Wichtige, wo ich immer ansetzen würde, wäre mal also diese Reflexion, die man ja in Momenten bekommt, wo man das gerade nicht tut. Ja? Aber wenn ich dem Gedanken weitergehe und sage, ich erwische mich dabei, vielleicht so eine formelhafte, ein inneres Stopp setzen. So. Ich mache jetzt Stopp, ich mache das aus, atme dreimal tief ein und auch tief in den Bauch zum Beispiel und dann entscheiden, tut es mir gut, es nochmal zu tun. Dann ist es auch kein Verbot. Dann kann ich es einmal probieren und wenn ich merke, nee, jetzt ist ein guter Moment, hier rauszubrechen, dann könnte man das beispielsweise tun. Wäre eine Idee.
Das ist, als hätte man sich quasi aus dem Trance selber rausgeholt und kann reflektieren und dann heißt die Antwort wahrscheinlich meistens nein.
Genau, ja, und vielleicht kennen einige auch dieses, dass man auch in dem Moment schon sagt, so, oh, ich bin so bescheuert, dass ich eigentlich die ganze Zeit und das nächste Video mache, mache trotzdem weiter. Und ein Signal zu setzen, also es ist wie so eine Art auch vielleicht neurologische Programmierung, dass man sich selbst ein Zeichen gibt und sagt, es muss nicht Stopp sein, das kann Halt sein, das kann irgendetwas sein, das kann irgendein formelhafter Satz sein, ich fühle mich hier gerade wohl, Fragezeichen, ich spüre dem einmal kurz nach, um dort einen Weg zu finden, rauszufinden.
Sehr gut. Ja, werde ich direkt heute Abend ausprobieren. Ich würde gerne noch mal eine Ebene tiefer gehen. Matthias, erklär doch mal, was genau im Körper passiert. Also wie wirken Dopamin, Serotonin und Oxytocin? Was machen sie genau mit uns?
Da hast du schon einen wichtigen Punkt, weil es ist nicht nur Dopamin. Unsere Gesellschaft neigt dazu, alles sehr reduktionistisch, kleinteilig zu betrachten. Wir brechen das runter auf einen Stoff. Es ist das böse Dopamin. Es ist auch teilweise das böse Cortisol. Ne?
Also so böse Stresshormone.
Es ist ein bisschen anders. Also du hast eben diesen netten Begriff klinische Psychoneuroimmunologie. Also die Wechselwirkung zwischen Psyche, Immunsystem, Hormonsystem. Und darum geht es eigentlich. Es ist ein Cocktail an Botenstoffen, ob nun Hormon oder Neurotransmitter. Das ist nämlich auch, da gibt es keine klare Grenze. Diese Stoffe, die du gerade genannt hast, Serotonin, Oxytocin, Dopamin, wir können das erweitern in Richtung Gamma-Aminobuttersäure, wir können das erweitern in Richtung Stresshormone wie Adrenalin und Noradrenalin, die werden ausgeschüttet im Gehirn und aktivieren quasi bestimmte Neurone. So, und Dopamin ist, so wird es gerne beschrieben, das Neugierhormon, ja, oder Neurotransmitter, wird aktiviert. Es gibt eine bestimmte Struktur, die nennt sich Substantia nigra, das ist ein bisschen kleinteiliger, die gerade in so Bewegungsabläufen extrem wichtig ist. Anders ausgedrückt, es gibt natürliche Möglichkeiten, Dopamin zu steigern durch Fasten beispielsweise. Wenn ich faste und nichts esse, das macht Sinn, das, was ich eben gesagt habe, nämlich ich gehe dann auf die Suche. Aber Dopamin macht nicht nur Neugierde, sondern verändert unseren Hirnstoffwechsel, macht ihn energieeffizienter für den Moment. Und so hat jeder einzelne Neurotransmitter natürlich so eine spezifische Aufgabe. Serotonin würde man sagen, es ist vielleicht ein Glückshormon. Es ist aber auch nicht nur. Es ist natürlich insgesamt im Stimmungsbild ganz entscheidend. Oxytocin, das Bindungshormon, so wird das immer genannt. Das wird in einer bestimmten Struktur ich will nicht zu viele Fachbegriffe nennen, aber der Hirnanhangsdrüse, der Hypophyse gebildet. Und es wird immer Bindungshormon geschrieben, aber es ist eigentlich ein Fokushormon. Wenn wir fokussiert uns auf Verbindung, also wir schütten im besten Falle jetzt gerade auch mehr Oxytocin aus, weil wir hier sind, weil wir uns damit beschäftigen.
Bei Müttern natürlich ganz
und
typisch.
Und bei Müttern,
Mutter-Kind-Bindung,
ganz genau. Und alles, was gewollte körperliche Berührung und Kontakt ist. Skin-to-Skin-Kontakt, Augenkontakt sind Oxytocin-Ausschütter. Und die höchste Ausschüttung haben wir in der Phase der Geburt, der Austreibung. Oxytocin hilft uns und jetzt, ne, einmal hat es eine Funktion im Gehirn, aber im Körper auch und reagiert an der Muskulatur, an der Gebärmutter, dass die Austreibung stattfinden kann. Es ist spannend, wenn wir es übertragen und sagen, da wo ganz viel auch Schmerz ist, aber Schmerz ist nicht nur negativ, am Ende ganz viel Bindung und in diesem Abnabelungsprozess natürlich auch ganz viel passiert. So, und so ist es am Ende, können wir versuchen, den Botenstoffen, den Neurotransmittern einzelne Funktionen zuzuordnen. Und ich würde aus dieser, ich kürze es ab, PNI-Sicht eigentlich eher sagen, es ist ein Cocktail und den können wir beeinflussen. Ja? Weil packen wir jetzt noch ein paar Stresshormone mit dazu, wird sich ein Missverhältnis einstellen. Packen wir jetzt andere Körpersysteme dazu, wie das Immunsystem, und wir fangen an, irgendwie wild zu entzünden, dann werden sich unsere Neurotransmitter verändern. Die Systeme hängen miteinander zusammen. Und das ist eigentlich der Punkt. Chronische Stressbelastung im Alltag, so Joe hat es eben schon beschrieben, Working Mom, viel zu tun, viele Aufgaben.
Wenig Schlaf.
Schlaf ist ein Stresserhöher, weniger Regeneration, wird es verändern. Und dann switchen wir in die leichte Belohnung. Und da spielt Dopamin definitiv eine Rolle. Und wir pushen das damit und machen es eigentlich noch ein bisschen negativer.
Ja.
So grob mal zusammengefasst.
Und gaukeln uns dabei die Erholung vor, yeah, quasi.
Yeah. Ja.
Lass uns auch nochmal über die internen Dopamin-Trigger sprechen und die natürlichen Booster, die wir uns natürlich über die Bewegung durch Hits bei Urban Heroes holen. Welche Rolle spielt denn überhaupt regelmäßige Bewegung für unser Hormonsystem und natürlich auch für unsere Glücksgefühle, Joe?
Positive Booster sind natürlich ganz klar Bewegung in jeglicher Form. das Training bei Urban Heroes macht es halt nochmal ganz besonders, weil du durch die Intensität des Trainings besonders viel Endorphine ausschüttest. Und wie Matthias schon gesagt hat, sind die mit dafür zuständig, unsere Stimmung zu regulieren. Es ist halt wichtig, zum Beispiel in dunklen Jahreszeiten oder für mich vielleicht sogar auch als Mutter, die wenig Zeit hat und wenig Me-Time hat, dann eher die Zeit in eine Hit-Session zu investieren, weil ich dadurch eben im Grunde genommen die Botenstoffe bekomme, die ich brauche, um Me-Time wirklich zu haben, statt meinen Körper zu depleten. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt.
Ja, ihn auszusaugen.
Ja, also im Grunde genommen muss man das Gegenteil tun von dem, was man vielleicht in dem Moment denkt. Ne? Ja. Man ist eigentlich müde und schlapp und denkt so, oh, jetzt irgendwie könnte ich mich nicht aufraffen. Aber eben dieses einmal aufraffen hat eben die größere Belohnung. Ich glaube, wenn man das versteht und den Prozess, der damit verbunden ist, versteht, dann fällt es einem auch leichter, das zu tun. In dem Moment, in dem ich mich damit auseinandergesetzt habe, und natürlich weiß ich das auch schon oder wusste das auch schon vorher, aber mich daran nochmal erinnert habe, war mir eigentlich klar, hatte ich viel mehr Lust, auch Hit zu machen wieder. Dann war es für mich total klar, dass ich das Handy zur Seite lege und eben lieber Sport mache, um mich dann noch gut zu fühlen. Und man spürt natürlich die positiven Effekte sofort. Man ist offener, aufgeschlossener, kommunikativer. Also es hat so viele positive Nebeneffekte, die sich sofort zeigen.
Ja.
Ich glaube, das ist auch nochmal der Unterschied, wenn man vielleicht, da haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, natürlich, wenn man sich eine Zeit lang vielleicht aus der Routine rausgerutscht ist oder es ist die dunkle Jahreszeit und man hat eben angefangen, wie ich jetzt, so Doomscrolling zu machen und dann fällt es, man ist zwar lethargisch und lustlos, aber wie kommt man denn aus diesem Hamsterrad wieder raus? Und da finde ich, ist es halt super effektiv, eher eine Hit-Session zu machen als irgendwas anderes, weil durch die sofortige Endorphinausschüttung in dieser Intensität ich so viele positive Belohnungen also meinem Gehirn gebe, dass es eben dann wieder auf eine andere positive Art süchtig macht. Also weg von der Social-Media-Sucht hin zur Hit-Sucht.
Ja, absolut.
Und das führt wiederum dazu, dass es viel einfacher ist, wieder in eine Routine reinzukommen. Dann will ich beim nächsten Mal wieder hingehen, weil ich will das Gefühl wieder haben.
Ja.
Und wenn das dann sich entwickelt hat als Routine, dann kann man auch wieder mit anderen Dingen weitermachen, die vielleicht nicht so viel Endorphine ausschütten.
Weil man ja dann auch durch die Routine wahrscheinlich versteht, aha, das ist das gute Dopamin, das langfristige. Ich komme in eine Session rein, ich kann jetzt nur über mich sprechen und kenne mich aus mit, oh, ich bin in einer guten Routine und oh, ich bin voll aus der Routine gefallen. Und das Gehirn versteht ja irgendwann, boah, von diesem Dopamin habe ich viel mehr, als wenn ich mir jetzt einen Schokoriegel reinpfeife oder mal kurz bei Social Media scrolle, weil ich nachhaltig und langfristig glücklich bin.
Ich finde den Punkt extrem spannend, weil quasi rauszukommen mit der, ich sag mal, die einmalige Einheit, einmalige Hit-Einheit, erhöht dein Dopamin, erhöht die Endorphine, reguliert den Neurotransmitterhaushalt, fühlt sich gut an. Und dieser Routine-Aspekt, den muss man einfach mit berücksichtigen, weil eben auch die Frage von dir eingangs oder in der Richtung, was macht dann Bewegung, warum ist das vielleicht der passende Booster? Wir sind für Bewegung gemacht, für jede Form der Bewegung, aber wir brauchen diese hochintensiven Elemente, die gehören mit dazu, weil sie uns in einen Modus versetzen, dem wir sonst vielleicht nicht begegnen. Wenn ich immer nur, hier wir in Hamburg, wir kennen das, alle laufen immer schön um die Alster, ihre 7,2 Kilometer sind es, glaube ich. Und alle laufen immer links rum oder rechts rum. Und nur mal diese Veränderung, das hat keinen trainingswirksamen Reiz. Und HIIT ermöglicht es natürlich, den extremeren Push zu geben. Und wenn ich dann in die Regelmäßigkeit, also ich habe den trainingswirksamen Reiz, aber ehrlicherweise das Aufräumen meines Neurotransmitterhaushaltes. Und dann nennt sich das Ressourcenaufbau. Und dann ist das, was Joe beschreibt und was ich auch kenne, was wir alle hier unterschreiben können, es klingt immer so leicht gesagt im Sinne von, ja, bau doch nur mal deine Routine auf. Einmal machen und dann nicht zu weit denken, dass ich das für immer machen muss, sondern vielleicht an den nächsten Tag denken. Da sind wir wieder mehr im Hier und Jetzt.
Mhm.
So nicht zu weit rausgehen und weitergehen. Wir können alle hier im Raum sagen, es wird auf jeden Fall etwas mit dir machen, wenn du regelmäßig in der sportlichen Aktivität drin bist.
Definitiv.
Und es ist der ultimative Regulator, weil bringe ich noch einen Punkt, ich will nicht zu viel so kleinteilig erzählen, aber der spannende Punkt ist jetzt folgendes, wenn Muskulatur trainiert wird und sie bewegt wird, dann funktioniert Muskulatur nicht nur als, sieht vielleicht nett aus, sondern ist unsere größte Drüse, die wir im Körper haben. Die Muskulatur fängt an, Botenstoffe zu produzieren, die genau das regulieren kann. Immunsystem, Gehirn, Hormonsystem Und dann nutzen wir das wieder. Das macht Muskulatur nicht aus Liebe zum gesamten Organismus, sondern weil sie es eigentlich mit Energie versorgen möchte. Und dann haben wir nachhaltige Auswirkungen auf Gehirn, neue Neuronen, die gebildet werden, neue Synapsen, die gebildet werden können. Und das kann Bewegung und das funktioniert relativ zügig. Und von daher ist mein Credo immer, fang einfach an.
Ja.
Mach dir nicht zu lang, nicht zu groß, nicht zu weit die Pläne.
Keine Doktorarbeit schreiben.
Genau. Einfach mal machen. Und im besten Falle, wenn verfügbar, in Hamburg oder in Frankfurt, dann wirklich auch ins Studio gehen und das mal miterleben. Das macht durchaus Sinn.
Das können wir alle.
Ich freue mich schon auf meinen Muskelkater heute.
Ja, ich bin heute nicht dran, aber morgen. Ich habe richtig Bock. Matthias, also sagst du, ja. HIIT ist eine gesunde Sucht und wie unterscheidet die sich von der schädlichen Dopaminsucht? Genau.
Indem wir das ablegen, dass wir es nur allein an Dopamin festmachen. Mhm. Ja, wir haben diesen Dopamin-Boost. Aber noch eine Vielzahl anderer Botenstoffe und bezogen auf Training so viel Auswirkung auf den Organismus, dass es einfach eine sinnvolle Ergänzung ist. Das Allerspannendste in dem Kontext finde ich persönlich, da gibt es einiges an Untersuchungen zu mit der Fragestellung, ihr kennt das, diese Aussage, das Gehirn verliert eigentlich immer nur Nervenzellen. Ne? So, also wir kommen auf die Welt, dann haben wir die höchste Dichte an Neuronen, an Nervenzellen in unserem Gehirn und dann sterben die Stück für Stück über den Lauf des Lebens ab. Jetzt in Neurowissenschaften weiß man, also ganz funktioniert das nicht und es geht um Neuroplastizität. Das heißt, es können doch neue Neuronen gebildet werden und es können doch neue Verbindungen immer wieder, das nennt man dann Lernen. Und dieser Prozess wird durch Bewegung grundsätzlich angestoßen, aber am allermeisten durch HIIT. Also je höher die Intensität, desto besser, desto höhere Ausschüttung eines Wachstumsfaktors im Gehirn. Das nächste Fachwort ist BDNF. Und das sorgt für neue Neuronen, zum Beispiel im Hippocampus, wo wir eher so Themen wie Gedächtnis haben, was auch das Stresssystem gut regulieren kann. Und das funktioniert mit Bewegung grundsätzlich etwas, aber am besten mit HIIT. Und von daher passiert so viel mehr, dass wir zwar auch eine Form von Sucht entwickeln können, die aber sich unterscheidet, weil das, was ich eben eingangs gesagt hatte, so ich scroll mich mal irgendwo durch und suche die nächste Beere, die vielleicht noch ein bisschen leckerer ist, bringt mich eher in Suchtverhalten. Es bleibt aber immer noch die Motivation zu Beginn und die Entscheidung, dass ich den Sport durchführe. Und ich habe dann ja noch die Bewegung. Also da steckt deutlich mehr drin, als nur ein Video sich anzuschauen.
Definitiv.
Ich glaube, ergänzend ist halt nochmal, dass es Social Media im Grunde genommen dazu führt, dass man seine Aufmerksamkeitsspanne geringer wird, dass man Schlafstörungen bekommt, dass man sich sozial isoliert, dass man sein Stressmanagement nicht oder seinen Stress nicht reduziert und dadurch auch körperlich nicht gesünder ist oder sich körperlich gesund hält. Und das hat ganz viel auch dann mit seinem Selbstwertgefühl zu tun. Es gibt ja auch Studien, die belegen, dass wenn man zu viel auf Instagram ist, immer denkt, so alle anderen haben ein Top-Leben und ich nicht. Also ganz viele negative Faktoren der Sucht, weil du fragtest, was ist so der Unterschied, versus im Grunde genommen das Gegenteil, dass du durch Sport gerade in der Gruppe soziale Interaktion förderst und das Gemeinschaftsgefühl stärkst, dass du dann gerade durch HIIT dein Stress resistenter wirst und natürlich körperlich fitter und damit auch dein Selbstwertgefühl steigt und deine Neuroplastizität. Also im Grunde genommen kann man es eigentlich gegenüberstellen und bei dem einen sagen, das solltest du machen und das solltest du nicht machen.
Ja, definitiv. Oder zumindest im Maßen. Ich meine, Social Media scrollen, okay, aber sich da nicht dumm scrollen, wenn ich das jetzt mal ganz einfach ausdrücken darf. Und wenn man in die Community kommt, man kommt in ein cooles Hub, die Musik läuft, alle strahlen, es sieht toll aus, man trifft viele Menschen, die man noch gar nicht kennt, dann kommt die Musik dazu, die Residence. Also da gibt es ja so viele äußere Faktoren, die dich da nachhaltig einfach positiv bereichern.
Ich habe mir selber immer gesagt, Social Media ist wie Junkfood. Und das hat genau dieselben Effekte für mein Gehirn. Es hat diese Trigger, diese Peaks und lässt mein, in dem Fall nicht Blutzuckerspiegel, aber alles andere hochrasen.
Ja.
Und lässt mich dann halt eher in so einem Down landen. Und das hilft mir oft auch zu verstehen, warum ich es nicht mache.
Ja.
Und zwar klar, auf Social Media hin und wieder zu gucken, so ist natürlich schön. Gerade unser Instagram-Kanal hat ja auch was. Und das fügt auch dazu, dass man die Community dort wiederfindet oder sich austauschen kann. Und trotzdem ist es, finde ich, für mich persönlich immer so ein Moment, wo ich sagen muss, ich muss mich da immer wieder rausziehen, weil das halt so programmiert ist, dass du da reinfällst.
Ja, definitiv.
In das Rabbit Hole.
Definitiv. Zum Thema Neurotransmitterregulation haben wir jetzt viel über HIIT und Bewegung gesprochen, aber es gibt ja noch viele andere Faktoren, womit wir diese positiv beeinflussen können. Ja. Was gibt es denn da noch so für Möglichkeiten, Matthias?
Also ich würde auf jeden Fall den Gedanken, also auch diesen Community-Gedanken, soziale Interaktion, mit anderen Menschen in Kontakt treten, genau das, was quasi, obwohl es ein soziales Netzwerk ist, es aber manchmal gefühlt eher ein asoziales Netzwerk ist, nicht nur das, was kommentiert wird, sondern, oder vielleicht ist es auch ein asoziales Netzwerk, weil wir etwas tun, wofür wir nicht gemacht sind. Interaktion, wir hatten es auf den Botenstoff Oxytocin beispielsweise besprochen, Interaktion, davon muss ich nicht jemanden nur berühren, aber es funktioniert natürlich immer besser, es beeinflusst mein Immunsystem. Mit Menschen in Kontakt zu treten oder eben auch gemeinsam Sport zu treiben. Das ist schon ein ganz wichtiger Aspekt, der viele Menschen einfach in der Motivation hält und es dementsprechend positiv mit beeinflussen kann. Es gibt viele weitere Sachen, zum Beispiel Sonneneinstrahlung gehört mit dazu, Lichteinfluss, im Biorhythmus quasi auch zu leben, morgens Licht und abends Licht auch tendenziell wieder auszumachen. Es gibt ganz viele Ernährungsfaktoren, die natürlich wichtig sind. Warum Ernährung? Weil die Botenstoffe, die ich produziere, egal über welchen wir sprechen, brauchen bestimmte Grundbaustoffe. Und diese Grundbaustoffe finde ich in der Nahrung. Für Dopamin ist es beispielsweise eine Aminosäure, die nennt sich L-Tyrosin. Und L-Tyrosin, da werden auch Schilddrüsenhormone draus gebildet, auch Hormone oder Stresshormone wie Adrenalin und Noradrenalin. Aber ich brauche ihn als Baustoff. Und diese Aminosäure finde ich in Eiweiß. Also muss ich meine Eiweißernährung durchaus mit berücksichtigen. Das gleiche gilt für Serotonin. Das ist eine andere Aminosäure, die nennt sich L-Tryptophan. So, ich kann also über Ernährung relativ viel Einfluss auf die Möglichkeit, überhaupt diese Stoffe bilden zu können, nehmen. Und vielleicht dann ein wichtiger Aspekt in dem Kontext, das spielt bei mir in der Praxis auch ist ein relativ wichtiger Faktor, wenn wir ergänzend neben Muskulatur und den ganzen Organsystemen uns den Verdauungstrakt nochmal anschauen. Mhm. Warum? Weil diese besagten Neurotransmitter, die irgendwie eigentlich ins zentrale Nervensystem gehören, zum größten Teil im Darm gebildet werden. Die haben peripher, also im Darm und im Körper, noch ein paar andere Aufgaben. Serotonin wird bis zu 90% im Darm gebildet, Dopamin, Gamma-Aminobuttersäure, finden wir alles dort. Und teilweise kommuniziert das aus dem Darm, aber über bestimmte Verbindungen, Nervenverbindungen mit dem Gehirn und beeinflusst das dementsprechend auch sehr gut. Darmgesundheit ist so ein ultimatives Thema, wo man ungern drüber redet. Also wenn ich hier im Raum sitze und jetzt danach fragen würde, wie die Verdauung funktioniert, wie häufig kann man auf Toilette gehen, ist das wohl geformt oder nicht? Für mich sind das Alltagsfragen, die ich meinen Patientinnen und Patienten immer stelle. Und ich analysiere das natürlich ganz gerne, dass wir Proben einschicken und herausfinden, gibt es hier Missverhältnisse in den Darmbakterien? Weil da ist häufig so ein Ursprungspunkt und passt natürlich zu unserer Gesellschaft, dass wir uns auch neben zu viel Social Media eher mit viel Ernährung und ähnlichem das in unserem Alltag haben. Joel, du sagtest gerade, Social Media ist wie Junkfood, aber eben auf einer vielleicht eher mentalen Ebene und dementsprechend beeinflusst das natürlich unmittelbar auch unsere Zusammensetzung im Darm, die Darmbarriere, aktiviert das Immunsystem und dann haben wir Missverhältnisse der Neurotransmitter und regulieren sie eben nicht so gut.
Das wäre eigentlich auch nochmal ein wunderbares Thema, um dort in die Tiefe zu gehen. Da gibt es ja genug Nährboden, um ja mindestens eine Stunde damit zu füllen.
Im wahrsten Sinne Nährboden, ja.
Wir haben viel über Social Media gesprochen als externen Trigger. Natürlich gibt es aber auch weitere externe Störfaktoren, weitere Rauschmittel aller Art, Koffein, Zucker, Nikotin, Alkohol, es gibt illegale Betäubungsmittel, Rauschmittel, die Menschen halt viel konsumieren und benutzen in der aktuellen Zeit. Wie wirkt sich das auf unser Belohnungssystem aus und auch auf unsere mentale Gesundheit?
Grundsätzlich, wir müssen ein bisschen unterteilen zwischen den Störfaktoren, die, also du hattest jetzt so Koffein, Zucker, die würde ich nochmal ein bisschen rausnehmen. Nikotin, Alkohol, auch andere Drogen haben natürlich immer tendenziell auch andere Ansatzpunkte. Also wenn wir jetzt in die Drogenkunde ein bisschen in der Tiefe einsteigen, ob man irgendwelche, also nehmen wir sowas wie LSD beispielsweise, funktioniert natürlich anders, weil es quasi auf der Reizwahrnehmung etwas mit verändert im Vergleich zu Morphin beispielsweise, also was eher dieses typische Betäubungsmittel-Thematik ist. Was aber unweigerlich passiert, ist bei allen Themen, dass wir genauso einen Boost oder eine, ne, ich habe eben von diesem Neurotransmitter-Cocktail gesprochen, da gieße ich jetzt mal ein bisschen was mit rein und schüttel den neu durch. Für den Moment fühlt sich das gut an. Und wir haben bei den Dingen, die wirklich süchtig machen, insbesondere bei den Drogen, das haben wir bei Zucker nämlich nicht so, wie es gerne beschrieben wird. Also Zucker hat einen Einfluss auf den Neurotransmitterhaushalt, aber es ist nicht im klassischen Sinne so süchtig machend wie, keine Ahnung, Alkohol beispielsweise oder andere Betäubungsmittel oder wie auch immer mit dabei. Fakt ist aber, es stört es kurzzeitig und das Verlangen, das Gleiche wieder erzeugen zu wollen, führt mich schon zu dem Punkt, dass ich davon wahrscheinlich mehr brauchen werde, als ich vorher hatte. Und ich habe immer diesen Rebound-Effekt. Das heißt, wenn eine Droge meinen Körper wieder verlässt, bin ich negativer drauf als vorher. Das kennen alle, die rauchen.
Ja. Oh ja.
Alle, die rauchen, wissen, dass die Zigarette dich auf das Level bringt, wie sich jemand fühlt, der nicht raucht, stressbezogen. Und das ist der Grund, warum man dann gerne während des Stresses noch mal mehr anfängt zu rauchen. Das Coole ist aber, körperliche Entwöhnung oder Entzug funktioniert binnen weniger Stunden bei den meisten Substanzen, dann sind sie abgebaut. Der Rest ist natürlich veränderte, umstrukturierte Struktur im Gehirn, die man aber beeinflussen kann. Es hat eher etwas Psychisches. Und das sollte man oder kann man natürlich versuchen, bestmöglich mit zu unterstützen, indem man auch hier wieder das, was wir eben schon so an Förderfaktoren auch mit besprochen haben, auch mit zu beeinflussen. Vielleicht auch mal diese Substanzen, es ist bei Drogen nochmal ein bisschen was anderes, aber bestimmte Substanzen nochmal zu detoxen, Koffein zu detoxen, Zucker zu detoxen, um auch mal Veränderungen zu erkennen. Weil wir neigen dann dazu, wie gesagt, diese beiden, Koffein, Zucker, sind nicht die klassischen, dass sie so süchtig machend sind, aber sie führen uns in ein Muster rein, dass wir eigentlich nur noch mehr gestresst werden und noch mehr die Neurotransmitter sich insofern verändern, dass ich mich eigentlich unwohler fühle, versuche irgendetwas zu kompensieren.
Ja.
Und solche, ich nenne sie mal Detox-Phasen, also oder Entwöhnungsphasen durchaus sinnvoll sind, dann sollte man das im besten Falle nicht nur für 5-6 Tage machen, sondern im Mittel sind es 66 Tage, bis ich eine Verhaltensveränderung festigen kann, im Mittel. Das heißt, manchmal geht es schneller, manchmal dauert es länger. Aber so in der Orientierung, dass man dann wirklich sagt, okay, ich brauche das nicht mehr. Und ich habe viele bei mir in der Praxis, die doch regelmäßig Alkohol beispielsweise konsumieren und wir verändern das auf einer bewussten Entscheidung der jeweiligen Person. Ich kann natürlich das empfehlen und vorgeben. Die Entscheidung kommt, die Leute setzen das um und nach einer gewissen Zeit merken sie, ich brauche es eigentlich auch gar nicht mehr. Und das Leben funktioniert übrigens auch sonst gut. Und das führt uns, dann nehmen wir die Substanzen quasi wieder raus. Und das kurzzeitige Gefühl mag gut sein, aber es wird auf Dauer eigentlich uns eher in so eine Spirale führen, dass wir immer mehr davon brauchen und uns immer schlechter fühlen und uns weniger energiegeladen fühlen und so weiter und so fort. Das Erste, was ich rausnehmen würde bei jemandem mit Schlafproblemen, wäre Kaffee. Auf jeden Fall.
Und es ist manchmal gar nicht so einfach. Also ich habe das selber schon probiert, sowohl mit Kaffee als auch mit Zucker. Zucker ist meine Number One Droge und ich liebe Süßigkeiten. Ja. Und das mal loszulassen, das ist es ist ein ganz schöner Akt. Aber wenn man es dann geschafft hat, merkt man, okay, ich brauche es gar nicht mehr. Und es ist vielleicht eher eine Kopfsache.
Oder es ist in dem Sinne eine Neurotransmitter-Sache.
Ja.
Den Zucker, den du zu dir führst, die Schokolade, die du zu dir führst, ist sehr Serotonin ausschüttend und macht ein wohlig warmes Gefühl und kompensiert es für den Moment. Aber mit dem, was wir jetzt schon besprochen haben, ist es eigentlich ein vorher veränderter Cocktail, wo ich jetzt etwas versuche reinzugeben, um es irgendwie zu kompensieren. Nehme ich es raus und mache die Erfahrung, funktioniert es auch ohne.
Ja, absolut. Wenn wir das Down ausgleichen wollen, dass uns diese externen Störfaktoren geben, wie balancieren wir das am besten auf gesunde Art und Weise wieder aus, Joe?
Also ich glaube, wichtig ist, dass man natürlich ehrlich mit sich selbst ist.
Ja.
Ich glaube, bei mir war sogar der Hauptauslöser, dass mein Partner irgendwann meinte, ist bei dir alles noch okay, weil wir haben hier so gerade kaum noch Kommunikation. Und ich auch bei mir selber gemerkt habe, ich gehe total in die Isolierung rein und mir geht es dabei aber nicht gut. Also ich werde lethargisch, ich werde lustlos, ich werde immer weniger eigentlich, wer ich sein will. Und wenn man ein Kind hat, dann muss man so, hat man da vielleicht auch nochmal eine ganz andere Einstellung zu. Und dann habe ich einfach für mich festgelegt, okay, ich muss was ändern. Was sind denn eigentlich die Dinge, die ich gerne machen würde? Wer will ich denn eigentlich sein? Und abends zum Beispiel, ich habe gesagt, ich bin jemand, ich lese liebend, leidenschaftlich gerne. Also für mich ist eigentlich in so ein schönes Buch abtauchen eine Form von ja, Ausgleich. Dass ich das nicht gemacht habe, dass das Buch praktisch jeden Abend da lag und keine Seite weiter gelesen worden war, hat mich eher morgens beim Aufwachen dann noch ein schlechteres Gefühl gemacht. Das heißt, ich habe nicht nur der Sucht nachgegeben, sondern mich dann auch noch immer wieder selbst kritisiert. Das heißt, ich war auch in so einem Rad drin. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, okay, ich muss das verändern und habe am Hardcore einfach Netflix gelöscht. Ich habe meine Instagram-Zeit minimiert, das kann man ja auch auf dem Handy einstellen, aber ich habe auch bewusst mein Handy nicht mit zum Bett genommen und ich habe dann angefangen halt zu lesen und habe mir halt ein Ziel gesetzt und mein Partner war sozusagen mein Accountability Buddy und damit ging das. Ich habe natürlich gerade die ersten 3 Tage oder so war das super nervig, muss ich sagen, da muss man sich schon überwinden und natürlich, ich habe sehr schnell wieder mit Sport begonnen, also habe da sofort mir eine Klasse gebucht und wusste, das ist schon mal der erste Moment, das wieder so ein bisschen zu regulieren oder zumindest das, was ich gerade vom Scrolling bekomme, mir von außen wieder zu holen.
Accountability ist wahrscheinlich, du hast es gerade genannt, auch ein großes Thema.
Ich glaube, darüber sprechen ist wichtig. Ja. Also einmal, dass man es anspricht, nicht nur bei sich selber erkennt, sondern dass man dann auch mit jemandem darüber spricht und dann eine Art von Plan und Lösung erarbeitet und jemanden hat, der dafür dann auch sozusagen mit einsteht. Mhm. Das ist bei mir immer das, was am besten hilft, um meine Verhaltensmuster zu ändern. Und das warum? Warum mache ich das? Für wen mache ich das? Wer will ich eigentlich sein? Ne? Ich möchte lieber diejenige sein, die viele Bücher liest und sich weiterbildet und davon inspirieren lässt, als irgendwie so unkommunikativ und eigentlich fast langweilig zu sein.
Ja, und dieses abgekapselt sein, das macht halt einfach keinen Spaß. Und wenn man sich vorstellt, welche Person möchte ich sein, wie fühlt sich diese Person dann und auch was macht diese Person, was sind ihre Routinen, dann fällt dieses Doomscrolling oder andere Quickfixes wahrscheinlich nicht da rein.
Ja, ich glaube, bei mir war auch noch super spannend, dass ich, also nicht spannend, sondern eigentlich traurig, dass mein Umfeld ja auch darauf reagiert hat. Mhm. Also wenn ich dann weniger kommunikativ bin oder auf Leute eingehe oder Leute treffe, dann spiegelt das mein Umfeld ja auch zurück zum Teil. Und das waren alles so Indikatoren, wo ich gemerkt habe, okay, das ist nicht gesund für mich.
Matthias, hast du noch was zum Ausbalancieren?
Auf jeden Fall, weil du auch sagst, so dieses Down, das entsteht, was quasi die Folge ist in der Spirale, in der ich mich befinde. Wenn man es so toll hinbekommt, wie es Joe gerade beschrieben hat, sind das genau die Punkte, also in der Selbstreflexion herauszufinden. Sich selbst quasi so in einem ruhigen Moment sich selbst so Dinge zu setzen, die man umsetzen kann, wie das Handy nicht mehr mitzunehmen oder einfach mal liegen zu lassen, nicht mit ans Bett zu nehmen oder sich vorzunehmen, ich lese auf jeden Fall 5 Seiten am Tag. Und wenn 5 Seiten nicht gehen, dann halt 3. Und wenn 3 nicht gehen, dann 2, dann 1. Kleine Stufen, Anstoßpunkte mit zu nehmen. Und ich würde, wenn wir jetzt die jetzt auch nochmal zurückspulen vielleicht, ich würde nochmal reinhören, was ist Förderfaktor zum Ausgleich des Neurotransmitterhaushaltes. Ich würde mir eher etwas davon nehmen, Joe hat es auch gesagt, ich habe als erstes mir wieder eine Class gebucht. Ich bin zuerst wieder zurück zur Bewegung, weil ich weiß, das funktioniert bei mir am besten. So, dahin zurückzukehren, bevor ich irgendwas anderes rausnehme. Leute, macht nicht den Fehler und stört euch von den Themen, wie zu viel Zucker essen, insgesamt die Ernährung nicht im Blick zu haben, zu wenig bewegen, rumscrollen und alles ist schlimm und ich bin schlecht. Nein, ist man nicht, aber kleine Veränderungen und dann irgendetwas, was den Neurotransmitterhaushalt positiv beeinflussen könnte, mit einbauen. Und damit würde ich starten. Das ist nichts rausnehmen, alles beibehalten, iss weiter so. Trink weiter so, mach die Dinge genauso wie sonst, aber ein Element mit dazu, du wirst die erste Veränderung merken.
Ja.
Und dann habe ich eine Möglichkeit, das
anzuschauen. Dann bist du ganz anders motiviert wieder.
Definitiv.
Weil du kriegst ja dann, also das ist glaube ich auch, man hat ja seinem Körper, Matthias, korrigiere mich da bitte, die ganze Zeit halt eine gewisse Art von Dopamin gegeben. Und danach ist der Körper ja weiterhin süchtig. Und wenn man dann ganz streng mit sich ist. Man ist ja eh im Zweifelsfall in eher einer negativen Spirale oder in einem nicht besonders guten Selbstwertgefühl. Und wenn man dann noch sagt, so, und jetzt muss ich aber und du bist, das ist nicht gut, was du machst und was geht eigentlich mit dir ab und sich dann selber auch noch so stark kritisiert, das führt dir dann auch nochmal zu einem tieferen Down, anstatt zu sagen, nee, cool, ist alles okay, ich mache jetzt einfach eine Hit-Session und fange langsam wieder an und sich dann vielleicht auch vergeben und nicht so das Ganze nicht so ernst nehmen. Also wie gesagt, ich hatte natürlich auch Rückfälle, wenn man das so nennen darf, oder mal Momente, aber da hat zum Beispiel mein Partner dann auch einen Witz gemacht oder ich habe mich selber, dann ist halt ein nächster Tag, am nächsten Tag, man schläft drüber und merkt dann am nächsten Tag, okay, was hast du da gemacht und dann geht der Tag weiter. Also ich glaube, das ist auch super wichtig, eben nicht so mal so extrem und absolutistisch und zu sein, ernst, so entweder so oder so.
Ja.
Und wir denken, wir denken in diesen Extremen, ne? Das heißt, wir haben eine negative Routine aufgebaut und sind an einem Punkt und sind frustriert und sagen, es müsste alles, in jedem Lebensbereich alles anders sein. Und gerne dann noch die ganz großen Dinge, die auch längere Zeit benötigen würden, so Jobveränderungen oder so. Und das baut sich auf. Und deswegen nochmal das Appellieren ganz klar, nicht mit allem und auch nicht jedem Trend dann jetzt dem nächsten nachgehen, sondern sagen, eine kleine Veränderung, wo ich weiß, die hat mir in der Vergangenheit immer gut getan. Das kann etwas zu lesen sein, das kann ein ruhiger Moment sein, das kann eine Atemübung sein, die wunderbar funktioniert. Eisbad. Es kann ein Eisbad sein, es kann die Sauna sein. Ich kann rein theoretisch, egal welches Element verwenden, wenn ich weiß, es bekommt mir selbst gut, das würde ich ergänzen, bevor ich irgendwas anderes sonst mit umstelle. Und der Rest funktioniert genau in die andere Richtung. Wunderbar wieder.
Ja, und der Rest kommt dann ja wahrscheinlich auch einfach von ganz allein, weil sobald du eine gesunde Routine einbaust und integrierst, will dein Körper und dein Geist ja also automatisch mehr Gutes für sich tun und mehr von dem langfristigen Guten. Joe, Matthias, vielleicht können wir den Heroes und allen, die zuhören, noch so ein paar kleine Tipps und Inspirationen mit an die Hand geben. Was sind denn so deine Easy Steps zu einer Routine, um wieder in die Routine zu finden und auch, ja, um sie zu halten?
Also wie ich schon gesagt habe, ist natürlich Hit spielt eine große Rolle. Für mich ist Laufen noch ein ganz großer Faktor und dann hilft mir immer, wenn ich mir selber ein Ziel setze. Sei es, ich liebe es bei Marathon mitzumachen oder irgendeinem anderen Volkslauf. Wir haben zum Beispiel bei uns, und das kann aber dann auch wieder, wie Matthias sagte, kleine Schritte sein. Also nicht so, okay, ich mache jetzt in 3 Monaten Marathon und habe aber keine Ahnung, 2 Jahre nicht wirklich viel gemacht, sondern eher, ich würde gerne mal wieder einen Marathon machen, aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall will ich wieder mit dem Laufen anfangen und dann mache ich gerne so Gruppensachen. Also verabreden oder an einem Samstag gibt es bei uns immer so einen Parkrun und dann hingehen und es mitmachen. Und dann ist das bei mir meistens schon so ein Kickstart und dann weiß ich, okay, jetzt hätte ich wieder Lust, einen Marathon zu laufen oder High Rocks mitzumachen. Oh. Also für mich hilft es immer, wenn ich weiß, ich habe ein Ziel, auf das ich hintrainieren möchte und dann ist die Motivation 3-mal so groß, dass ich das dann auch durchziehe.
Auf jeden Fall. Matthias, wie sieht es bei dir aus?
Ich nehme jetzt mal nicht das Thema Ziel, weil das halte ich auch für sehr wichtig, dass man die hat, sondern würde mich mehr auf das Thema Routine fokussieren. Und Routine, es gibt ja auch so andere spannende Themen wie so Langlebigkeit beispielsweise, was so sehr trendy im Moment ist. Und so viele tolle Ideen, was man alles einnehmen kann und was man alles machen kann. Es bringt alles nichts, wenn ich es nicht in eine Routine überführen kann. Von daher meine ultimativen, beste nutzbare Sache ist, der Hauptfokus, wenn, auf das Thema Schlaf und Regeneration zu legen und das relativ simpel eingebaut. Ich habe eben schon mal so ein paar Sachen genannt. Schlafroutine heißt fixe Zeit am Abend ins Bett, fixe Zeit am Morgen aufstehen und zwar nicht 5 Tage die Woche, sondern 7 Tage die Woche.
Oh,
ja,
und das auch ist, am Wochenende.
Ja, der Vorteil ist, das kennt Joe auch, wenn man Kinder hat, sind die euer biologischer Wecker und die sind dann auch parat. Die verzeihen dir nicht den Freitagabend, den du zu lange im Club verbracht hast.
Das stimmt.
Und Hunde auch nicht, genau. Und am Ende ist die Routine dort das, was, sprich regelmäßig ins Bett, regelmäßig aufstehen und dann den Tag beginnen mit Licht, jetzt wieder schön möglich. Im Winter besorgt euch alle eine Tageslichtlampe, so bescheuert das klingen mag. Anmachen, 1/2 Stunde am Tag bestrahlen lassen morgens und 12 Stunden danach Licht aus. Blaulichtfilter. Nicht nur am Gerät, ich empfehle diese Blaulichtfilterbrillen ganz häufig. Tag an, Tag aus. So mache ich stelle ich mir meinen Biorhythmus mit ein und dann nehme ich den anderen besten Taktgeber mit dazu und das wäre die Bewegung. Der Fokus bei allem anderen, es gibt viele Ernährungsthemen, wie auch immer, ich würde als allererstes auf Bewegung gehen, ich würde als allererstes auf Sport gehen und ich aus der Leidenschaft heraus selbst auch würde auch immer auf ein High-Intensity-Training setzen und hier würde ich es auch wieder runterbrechen. Nicht eine halbe Stunde, nicht eine Stunde, wenn ich es alleine zu Hause gerade noch nicht hinbekomme, wenn ich noch nicht bereit bin, mich wieder mit für eine Class beispielsweise mit anzumelden, dann starte ich morgens, weil das ist auch ein Taktgeber,
ja.
Starte ich mit einer sportlichen Aktivität, die mindestens 5 oder 10 Minuten geht, die mich einmal am Tag, das ist nämlich auch ein Ziel, ins Schwitzen bringt und zwar nicht nur so ein bisschen leicht feuchte Stirn, sondern Schwitzen. Das funktioniert im Regelfall, könnt ihr selbst vor euch sagen, ich liege so bei zwischen 8 bis 13 Minuten, je nach Intensität, wie man es so mit ausgebaut bekommt, einmal ins Schwitzen kommen. Und das Spannende ist, wenn man dann drin ist, machst du dann sowieso ein bisschen mehr noch mit dazu. Aber es ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, einmal ins Schwitzen kommen, eine Aktivität dabei zu haben, sie morgens zu machen, Biorhythmus zu regulieren und alles andere, ohne dass, es soll auch nicht irgendwie so, damit lösen sich alle Probleme, aber es baut Resilienz aus, es reguliert eure Neurotransmitter, eure Hormone, eure Muskulatur, ist alles. So, und dann kann ich spezifisch immer nochmal schauen, was macht dann als nächster Schritt Sinn. Und dann komme ich zu meinen anderen Zielen, die mit dazukommen.
Matthias, es ist super spannend, was du so alles machst. Denn ich wette, viele fragen sich jetzt, wo kann ich denn mehr über ihn erfahren?
Also man findet unsere Praxis, Gesundheitspraxis Altona, online logischerweise. Und der Name sagt es schon und das Thema ist damit eigentlich auch beschrieben. Es ist eine Praxis, die sich mit Gesundheit auseinandersetzt. Und herzlich willkommen sind alle Menschen, egal welcher, weil man denkt ja manchmal so, brauche ich eine Vorerkrankung oder brauche ich irgendein Thema? Die Spanne ist relativ groß von Menschen, die ein spezifisches Thema vielleicht mitbringen, Symptome mitbringen, Verdauungsthemen relativ häufig, aber auch andere chronische Erkrankungen, aber auch viele, die sagen, hey, ich will was an meiner Gesundheit optimieren, ohne jetzt in so einen Optimierungswahn zu verfallen. Aber was kann ich ernährungsseitig machen? Welche Mikronährstoffe sind sinnvoll? Und wie leistungsfähig bin ich? Und wir können das sehr gut testen. Und zwar nicht, du hast es eben gesagt, nicht als Heilpraktiker, der ich zwar bin, aber nicht das in dem klassischen Auspendelverfahren mache, sondern klassische wissenschaftlich fundierte Testmethoden. Wir arbeiten mit verschiedenen Laboren zusammen, nehmen das gerne aus unterschiedlichen Körperflüssigkeiten heraus und analysieren das, Atemgastestungen und so weiter. Und darauf gibt es dann klare Pläne und Empfehlungen und das Ganze natürlich immer mit aus dem Blick der Psychoneuroimmunologie.
Spannend. Das heißt, wenn ich mich jetzt auf Marathon vorbereiten will oder auf High Rocks, komme ich zu dir, weil du mir hilfst dann mit der richtigen Ernährungsberatung und so weiter, meine Performance zu maximieren.
Ernährung, Mikronährstoffversorgung, Darmgesundheit spielen eine ganz wichtige Rolle. Und so versuchen wir individuell auch, also ich habe viele Leistungssportlerinnen und Leistungssportler, ob nun im angehenden Profibereich oder im Profibereich oder ambitionierte Freizeitsportler sind schon viele und dann eben zu versuchen, was kann ich ergänzend wirklich Sinnvolles noch mit dazu machen. Genau.
Und was ist dann vor allem für mich in meiner Konstellation das Richtige? Weil da ja gerade bei der Ernährung nicht one
immer
size
alles,
fits all.
Nein, weil ihr denkt immer daran, nicht das Lebensmittel entscheidet, wie gut es ist, sondern euer Stoffwechsel, wie er es verarbeiten kann.
Also mich hast du, Matthias. Ich komme vorbei.
Ja, sehr schön. Ich freue mich.
Joe, Matthias, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und dass ihr hier wart und uns diese wertvollen Insights gegeben habt. Ganz, ganz toll.
Vielen, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, hier zu sein.
Ja, ich habe wieder sehr viel gelernt. Danke, Matthias. Und bin gespannt, wie es unsere Hörer finden.
Heroes, das ist der Call an euch. Bitte gebt uns Feedback. Ihr wisst, wie das läuft. Speichert, bewertet, stellt Fragen, kommentiert. Und falls irgendwas unklar war oder ihr Anregungen habt, könnt ihr euch natürlich jederzeit über unsere Socials bei uns melden. Bis zum nächsten Mal. Die Routinen sind der Key und sanft mit sich umzugehen. Joe, Matthias, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und heute hier wart. Ich glaube, wir konnten alle viel lernen, beziehungsweise unsere Heroes konnten viel mitnehmen. Auch ich konnte viel mitnehmen und ja, bin euch sehr, sehr dankbar, dass ihr heute dabei wart.
Vielen, vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.